nur Golf auf meinsportradio.de.
Herzlich willkommen zu einem neuen Jahr mit nur Golf hier auf meinsportradio.de und herzlich willkommen zum offiziellen Start der PGA Tour in 2018, denn wir schauen zurück auf das Century Tournament of Champions, das Dustin Johnson dominiert hat. Minus 24 am Ende sein Score, 8 Schläge vor John Rahm auf Platz 2 und 9 Schläge vor Brian Harman, der auf Platz 3 am Ende kam. Wir starten ins neue Jahr natürlich mit unserer altbewährten Expertin, mit Desiree Wolf. Hallo Desiree.
Hallo Malte und frohes neues Jahr an alle Zuhörer und natürlich auch an dich, wobei wir haben uns ja schon gehört.
Wir haben uns schon gehört und alle Hörer von mir auch natürlich dann auch nochmal mit einem guten neuen Jahr bedacht. Aber Dustin Johnson, für den geht das Jahr richtig, richtig gut los. Wir erinnern uns alle an seinen Einbruch vor wenigen Monaten, ist noch gar nicht so lange her, 2 Monate in China, wo er seinen Vorsprung vor der Schlussrunde nicht halten konnte, am Ende einbrach und Justin Rose noch vorbeiziehen ließ. Das war ein Szenario, was er auf Hawaii auf jeden Fall ja nicht noch einmal erleben wollte. Das hat er den Kollegen vom Golf Channel erzählt.
I mean, I knew I was playing well, and you know, after China, where I didn't, I struggled a little bit on Sunday. I didn't want that to happen again.
Nee, das kann man verstehen. Sowas möchte man als Golfer und als Sportler überhaupt nicht nochmal erleben. Aber wenn einer sowas aus den Lappen schütteln kann, dann ist es Dustin Johnson, diese.
Ja, DJ ist ja für bekannt, dass er schon viele, ja, ich habe gar kein Wort dafür. Das ist so eine Spezialität von ihm eigentlich. Also jeder Golfer hat Einbrüche und hat natürlich Karrieretiefs und hat auch bittere Niederlagen in Finalrunden irgendwie zu verzeichnen. Aber bei DJ ist es irgendwie immer so besonders spektakulär, finde ich, wenn er dann mal einbricht. Siehe eben auch da in China, worauf wir uns gerade beziehen. Und da er aber auch schon vorher auch bei seinen ganzen, also vor seinem Major-Sieg, bei seinen Major-Final 3 Putts und so weiter ja wirklich spektakuläre Misses hatte, ist bei ihm dann doch immer wieder von auszugehen, dass er das abschüttelt und dann eben umso stärker wiederkommt. Und genau das hat er jetzt gemacht. Meine Erklärung dafür ist böse und auch nicht besonders weihnachtlich, neujahrlich freundlich ihm gegenüber, aber sie ist dann doch gar nicht so böse gemeint, wie sie jetzt rüberkommt. Aber ich glaube einfach, dass DJs Mindset relativ übersichtlich ist. Also er ist jetzt aus meiner Sicht nicht derjenige, der sich am meisten selbst zerlegt und Selbstzweifel an sich nagen lässt und drüber nachdenkt, was alles so passiert ist. Der geht da raus, der redet nicht viel und was ich eben als leicht böse bezeichnen würde, was ich ihm jetzt unterstelle, ich glaube auch einfach, er denkt sich dann auch nicht allzu viel oder kann das relativ gut wegdrücken, weswegen ihm dann solche Einbrüche, glaube ich, weniger anhaften und eben auch sein Spiel weniger nachhaltig beschädigen, als es bei anderen Golfern ist, die natürlich dann das analysieren und in Selbstzweifel verfallen und dann nach so einer Niederlage womöglich nochmal 3, 4 schlechte Turniere nachliefern, weil sie einfach so aus ihrem Konzept gebracht worden sind. Und das sieht man bei DJ tatsächlich nicht so, der kommt dann halt wieder und wenn der dann wirklich fit ist, ja, dann passiert halt auch mal sowas, wie es jetzt passiert ist.
Man weiß ja auch, wie er seine O-Töne am liebsten einleitet. Well, yeah. Also eher sehr relaxed, genau. Sehr entspannt. Aber er hat sich natürlich auch beim Golf Channel dazu geäußert, was denn überhaupt sein Geheimrezept in Kapalua jetzt bei diesem Event war. Und das hat er gesagt. Es war vor allen Dingen das Driving.
Playing well, and it's a golf course that I'm really comfortable on, and I felt like, you know, I've really been driving it well this week. I put the new M4 in last week, and you know, I'd really been driving it well, so you know, I knew as long as I could keep doing that, then I was gonna play well.
Und die Grundlage für sein gutes Driving, er hat es eben schon angedeutet, war ein neuer Driver.
Last year I drove it pretty well. I thought I was driving it pretty good. But with this new driver and, you know, our new technology, we got the twist face in there. My misses are, you know, they're not offline by, you know, barely. So I got a lot of confidence in it. I mean, even in all these crosswinds, I felt like I got no worries about where the ball's going to go. It's going right where I'm looking every time. And that's a good feeling for me.
Und das hat man auf der Schlussrunde vor allen Dingen auf der Frontline natürlich gesehen. Da hat er 4 Birdies gespielt. Diese, bleiben wir erstmal beim Thema Präzision. Auf die Länge kommen wir gleich nochmal zu sprechen. Aber diese Präzision hat ihn aber eigentlich durch die ganze Woche getragen.
Ja, also ich hatte ja am Freitag in der Sportshow noch gesagt, dass ich finde, dass er zwar schon natürlich ein absolut in Ordnung gehendes Ergebnis hat mit seiner 69, die er am ersten Tag gespielt hat. Aber da hatte ich auch schon angedeutet, dass es eigentlich noch gar nicht so nach DJ aussah. Also da war es schon so, dass er eigentlich noch nicht ganz auf Touren war. Das war ja seine unglaublich schlechteste Runde in dieser Woche. Er ist ja viermal tatsächlich wirklich deutlich unter der 70 dann geblieben. Und schon bei der 69 hat man gesehen, okay, ist noch nicht ganz angekommen, aber da waren schon sehr viele schöne Momente dabei, würde ich mal sagen. Und dann hat er halt wirklich genau das gemacht, was dann zu befürchten war aus Sicht der Konkurrenz. Nämlich hat sich komplett warm gespielt und dann das Wochenende, also Freitag erstmal noch eine 68, dann 66, 65. Also man kann sich ausrechnen, was er wahrscheinlich heute spielen würde, wenn es noch eine Runde gäbe. Und insofern ist er da wirklich, das war eine relativ makellose Vorstellung. Donnerstag war er noch ab und zu mal irgendwie abseits der Spielbahn unterwegs. Das hat sich dann alles immer noch verbessert und das ist so eine souveräne Vorstellung. Und es ist eben nicht irgend so ein Feldwald- und Wiesenturnier, wo die Konkurrenz nicht so groß ist und DJ sowieso statustechnisch über allem steht und das Ding gewinnen muss. Sondern da waren jetzt schon sehr viele ambitionierte Kollegen da, die allesamt Turniersieger waren im letzten Jahr. Und da ist diese minus 8, die er vor den anderen liegt, natürlich umso höher einzuschätzen. Und entsprechend bedient waren, glaube ich, auch die Kollegen.
Gucken wir mal auf seine statistischen Werte. Driving Accuracy Percentage auf der vierten Runde, die liegt bei 73,33%. Der Durchschnittswert in der Woche waren 65%, also deutlich über dem Durchschnitt. Und Greens in Regulation, auch da ist er dem Durchschnitt der Tour und dem Durchschnitt des Feldes weit voraus. 83,33% der Wochendurchschnitt lag bei knapp 78, also schon eine wirklich große Präzision, die DJ da an den Tag legte und vor allen Dingen auch eine ja wirklich gute Länge, die er da an den Tag legte. Driving Distance, sein Durchschnitt 297 Yards, aber die hat er, oder diesen Durchschnitt, den hat er auf der Schlussrunde an der 12 nahezu pulverisiert. Da hat er nämlich auf diesem Loch dort 412 Yards, glaube ich, ist es lang, 420 Yards sogar, da hat er seinen Abschlag an diesem Par 4 in Millimeter Entfernung von der Fahne gedroschen. Einen Drive über 400 Yards.
Ja, krass. Also es war in der Woche tatsächlich so, dass, es liegt auch ein bisschen an der Platzarchitektur, da am Platzdesign, wenn es dann ein bisschen abschüssig ist und wellig ist und du einen bestimmten Bounce bekommst, was in dem Fall auch tatsächlich der Fall war, kann das natürlich lange Drives dann noch mehr begünstigen und noch mehr nach vorne ploppen lassen. Es waren dann tatsächlich 419 Yards, weil 420 wäre die Fahne gewesen und es war so irgendwie, wobei es muss noch mehr gewesen sein, weil der war also, ja, ich weiß nicht, 30 Zentimeter vom Loch weg oder so maximal. Der ist einfach die komplette Spielbahn runtergerollt. Und das war am ersten Tag oder am zweiten Tag, ich weiß es nicht mehr, gab es ja schon die Situation, dass das DJ gedrived hat und der Vorderflight noch auf dem Grün war, aber halt ein paar vier und dann macht man das halt mal, ist ja ganz normal. Und da war es schon so, dass der Ball dann flach weggeschossen ist, aufgrund eines Bounces irgendwie. Und dann eigentlich, also der Caddy, der auf dem Grün stand vom vorderen Flight und gerade die Fahne hielt, musste quasi hochspringen, weil der Ball unter seinen Füßen durchgezischt ist und an den Grünrand, also praktisch übers Loch noch raus ist. Und das Gleiche hat er halt in der Finalrunde dann so noch besser hingekriegt, dass der Ball wirklich direkt an der Fahne liegen blieb. Und das ist natürlich dann schon einfach mal, erstens der Schlag des Tages, ganz klar, also ich glaube, da muss man nicht irgendwie groß drüber reden und zum anderen, dann deprimierend halt für alle anderen, die da nicht so hinkommen und das Igel, ich meine, es war praktisch ein Albatros, also ich habe ehrlich gedacht, der geht rein. Also wenn du den auf dem Grünen rollen siehst, der rollt genau auf die Fahne zu, schnurgerade auf die Fahne, es haben wirklich nur 30 blöde Zentimeter gefehlt, da wäre der reingegangen, das wäre ein unglaublich noch spektakuläres Ergebnis gewesen. Also tolle Sache.
Absolut. Dustin Johnson also wirklich sehr, sehr gut unterwegs und wir haben vorhin über sein Mindset gesprochen und auch über das, was er sich so an Zielen setzt. Das hat er auf der Runde jetzt nämlich auch getan. Er hat nämlich, als er schon bei minus 20 lag, gesagt, so, jetzt gehen wir mal auf minus 25. Hat nicht ganz geklappt am Ende, weil er sich an der 11 auch ein Bogey an diesem Tag erreicht hat. Aber trotzdem, minus 24 aller Ehren wert. Zu seinem Mindset hat er beim Golf Channel gesprochen.
No,
When I made the turn, I think I was at 20 under. I told myself my goal is to get it to 25. So I kind of just kept the pedal down, making the turn and, played really well again on the backside too.
Da spricht natürlich die Serie auch für ein wirklich intaktes und sehr, sehr ausgeprägtes Selbstbewusstsein, was er natürlich auch mit Ergebnissen in seiner Karriere untermauern kann. Er ist in seiner 11. Saison auf der PGA Tour und hat jetzt in jedem Jahr, wo er PGA Tour zugehörig ist, auch ein Turnier gewonnen. Das können auch nicht so viele von sich behaupten. Ich glaube, nur Tiger Woods ist besser mit 14 Jahren in Folge immer gewonnen und natürlich Jack Nicklaus.
Ja, da ist er ja in durchaus semi-prominenter Gesellschaft. Nein, das ist eine großartige Leistung und spricht ein bisschen einfach für seine Konstanz auf einem sehr, sehr hohen Level und auch für das, was wir vorhin schon angesprochen haben. Klar sind, also gerade in seinen früheren Karrierejahren oder eigentlich in der Mitte seiner Karriere war das so, finde ich, gefühlt, dass halt die spektakulären Finalniederlagen das ja alles so übertüncht haben, dass der ja sonst natürlich äußerst passabel das Jahr über die Turniere gestaltet und natürlich auch immer wieder welche gewinnt. Nach seinem US Open, Dreipad, will man gar nicht mehr drüber sprechen, aber das ist natürlich, dann ist die Berichterstattung so fokussiert auf dieses Versagen und das ist nichts anderes, kann man einfach nicht beschönigen. Dass dann bei DJ über lange Zeit, finde ich, dann oft der Eindruck sehr negativ wurde und man immer dachte, ach ja, der, oh Gott, ja, US Open, klar. Und aber klar ist, der hat natürlich immer Turniere gewonnen und in schönster Regelmäßigkeit und da sind verdammt viele Spieler auf der Tour auch furchtbar neidisch drauf, auf diese Konstanz. Und jetzt, na gut, jetzt hat er dieses Jahr ja schon gewonnen, jetzt kann er die anderen ja auch mal ranlassen.
Das wird er sicherlich so nicht unbedingt sehen, denn er hat nämlich auch gesagt,
glaube ich auch nicht,
zu seinen Zielen für die Saison beim Golf Channel befragt, folgendes.
Well, in a good frame of mind. Obviously, I got off to a great start and, you know, I want to keep it going. So, I still got a lot of work to do. I feel like I can still improve a lot with, you know, throughout the bag and with the iron game. You know, it wasn't as sharp as I'd liked it to be, but, you know, it's definitely, everything's going in the right direction.
Das klingt, Desiree, schon fast wie eine Drohung. Ich meine, das Eisenspiel war jetzt noch nicht ganz so gut, die Drives natürlich super, aber wenn der jetzt beides mal zusammen dann auch wirklich so hinkriegt, dass er selber zufrieden ist, mit wie viel Vorsprung gewinnt er denn dann?
Man weiß es nicht. Es ist natürlich klar, dass ein Sportler immer sagt, hey, ist jetzt ganz nett, die Richtung, aber ich will natürlich das noch verbessern und das noch verbessern. An seinen Drives braucht er, glaube ich, auch nach Ansicht der Konkurrenz im Moment nicht viel verbessern. Die sind schon hübsch ausreichend, aber klar muss er sich Ziele setzen. Das ist übrigens auch, deswegen finde ich den O-Ton auch sehr wichtig. Die geneigten Golf-Zuhörer werden ähnliche O-Töne auch schon mal gehört haben, wenn sie regelmäßig unsere Sendungen hören, aber das ist genau das, was eben dir helfen kann, so eine Schlussrunde zu überstehen, weil wir hatten natürlich immer wieder, und ich will da jetzt auch niemanden nennen, den wir alle kennen, so Finalrunden Einbrüche, auch DJ selbst, wir hatten ja über China gesprochen, wo du 6 Schläge, 8 Schläge, was weiß ich, wie viel, 10 Schläge in Führung bist und jeder denkt, ja, pff, okay, langweilige Sache, was soll da noch passieren? Und dann brichst du ein, weil du dann tatsächlich, also wenn du dann nicht weißt, wo du selbst dich hinbewegen möchtest, also was du dir selbst als Ziel setzt oder wenn du dich von der Konkurrenz dann beeindrucken lässt, dann kann das mal ganz schön in die Hose gehen. Und in diesem Fall war es für Dustin ganz wichtig zu sagen, gut, okay, die kommen anscheinend jetzt schon nicht mehr mit, aber ich will die auch gar nicht rankommen lassen. Dann schaue ich nicht auf die Konkurrenz, dann schaue ich auf mich selbst und dann setze ich mir ein Ziel und konzentriere mich nur noch darauf. Und was die anderen machen, ist mir egal. Und das ist letztendlich der Fokus, den du brauchst. Und genauso muss er natürlich jetzt schauen, okay, was möchte ich in diesem Jahr jetzt noch erreichen? Nachdem das Jahr ja so gut begonnen hat, könnte es durchaus passieren, dass er da jetzt einen Lauf hat und noch ein paar Turniere nachlegt. Aber das alles Entscheidende, auch aus seiner Sicht, denke ich, wird sein, wie komme ich unverletzt nach Augusta zum Masters? Und da hat übrigens, ist er natürlich darauf angesprochen worden, hat der Manager zumindest schon mal eine gute Entscheidung getroffen und sie haben also ein anderes Haus jetzt gemietet für die Augusta-Woche von Dustin, so dass er dann hoffentlich nicht wieder die Treppe runterfällt und sich was tut.
Das war ja der große Genickbruch für seine Ambitionen im letzten Jahr. Genickbruch, er hatte sowieso selber auch gedacht nach diesem Sturz, verdammt, jetzt habe ich mir richtig was im Rücken gebrochen. Es ist ja am Ende noch relativ glimpflich ausgegangen, nur eben die Ambitionen für Augusta, für das Masters, musste er dann leider am Ende ad acta legen. Wir drücken ihm natürlich die Daumen für dieses Jahr, dass er da unfallfrei durchkommt und dass er natürlich auch seine Ziele erfüllen kann, weil das würde natürlich großartiges Golf sprechen. Angst und Bange wird ob seiner frühen Dominanz auf jeden Fall der Konkurrenz und wie die auf den Sieg von Dustin Johnson auf Hawaii reagiert hat und was sonst noch bei diesem Turnier passiert ist, gleich hier bei Nur Golf auf meinsportradio.de.
Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes. Daily Down Under. Das Chip and Charge Special mit Andreas Thies und Philipp Jobert. Ab dem 15. Januar täglich bei uns im Programm und als Podcast. Daily Down Under. Die Australian Open auf meinsportradio.de.
Nur Golf auf meinsportradio.de mit Malte Asmus und Desiree Wolf und wir sind beim Tournament of Champions, haben den Sieger eben schon gewürdigt, aber Dustin Johnsons Leistung, seine minus 24, seinen Erdrutschsieg, 8 Schläge vor der Konkurrenz, den müssen wir noch ein bisschen weiter diskutieren, weil es ja für Dustin Johnson auch nach dem Einbruch in China vor 2 Monaten das erste Turnier wieder war und dann hat er gleich wieder gewonnen, also richtig zurückgeschlagen. Die Gründe haben wir eben schon genannt. Jetzt gucken wir mal, wie die Konkurrenz reagiert hat. Ich sagte es vorhin schon, John Rahm 8 Schläge zurück, 2. Brian Harman 9 Schläge zurück, 3. John Rahm, Desiree, der hat sich auch geäußert zur Dominanz von Dustin Johnson. Wir hören mal rein.
I mean, what Dustin did today is pretty impressive, you know, with that rain coming in and out and the wind, the gusts, gusting more than ever, you know, we calm and the next second we'll be blowing 20. So what he did, it was really impressive to be, you know, to take that advantage early and none of us could really do much. I mean, I had a chance to go 3 under on the front nine and I thought it was really good. He went at like 4 or 5 under, so that shows how good he played. That shows how good of a competitor it is and, you know, he's sure taking advantage of his time. I mean, he is beatable. We all know that he is beatable, but it's really tough. I mean, it takes our A++ game to beat a guy like that.
Also das A++ Game, das Megaspiel, muss man schon auspacken, um Dustin Johnson in aktueller Form zu catchen und noch zu kriegen. John Rahm noch überzeugt, dass man ihn kriegen kann. Ein bisschen anders klang das bei Jordan Spieth. Der war jetzt vielleicht auch mit seiner eigenen Leistung ein bisschen enttäuscht. Am Ende nur 9. geworden, minus 12, also 12 Schläge Rückstand auf Dustin Johnson. Und er äußerte sich zur Dominanz von DJ so.
I guess the most difficult part is, I guess, trying to stay within your own game, not play off his, you know, just... when I'm playing well, if I'm focusing on my things and me versus the golf course, that's the best opportunity to capitalize.
Also zwei unterschiedliche Reaktionen eben auch auf diese Vorstellung von Dustin Johnson. Bei Spieth, da klingt das ein bisschen nachdenklich.
Ja, also ich hatte schon den Eindruck, dass Spieth so ein bisschen erdrückt war von dem Sonntag von DJ. Und wir haben natürlich bei Spieth jetzt noch eine andere Komponente, die John Rahm zum Beispiel nicht hat und die John Rahm auch nicht beunruhigen muss. Spieth ist nun mal erwiesenermaßen nicht dieser Longhitter, der natürlich DJ ist und der auch John Rahm ist. Und insofern ist es für ihn sowieso, man könnte es als einen kleinen Makel in seinem Spiel empfinden. Da dieser Makel ist dann nicht relevant, wenn alles andere passt. Du musst nicht zwingend diese 419 Yards Drives schlagen können, um auf der Tour gewinnen zu können. Und man sieht ja, was Jordan Spieth auch mit seinem Spiel schon alles erreicht hat. Da ist halt einfach alles andere, wenn das Paket stimmt, hervorragend. Aber, und ein guter Putter zu sein schadet übrigens auch nicht. Aber es ist halt dann schon frustrierend, auch für Spieth, wenn er dann DJ zuschaut und der dann halt schon rein von der Länge her die Plätze so zerlegt. Klar sagt man immer, auf die Technik kommt's an, aber das ist dann halt irgendwann mal schwierig. Und ich habe jetzt auch nicht den Eindruck gehabt, dass Spieth die äußerste Brillanz seines Spiels abgerufen hat. Aber er war, glaube ich, von dieser Distanz Dominanz von DJ schon ziemlich geplättet und speziell auf diesem Golfkurs hat es halt auch eine Rolle gespielt. Also da hat es halt einfach die Longhitter schon deutlich in Vorteil gesetzt und entsprechend, ja, also war so ein bisschen bewölkt, hatte ich auch den Eindruck. John Rahm wirkte ja noch relativ fidel im Vergleich dazu.
Bei Spieth vielleicht auch deshalb, weil er ja in der Offseason auch ein bisschen was in Sachen Driving und Driving-Länge und Präzision vor allen Dingen getan hat. Das ist ja was, was bei ihm im Spiel immer noch so ein Kritikpunkt ist, natürlich auch das auf relativ hohem Niveau, aber wenn man das natürlich mit seinen Eisenschlägen und auch dem kurzen Spiel vergleicht, fällt es doch recht ab.
Ja, das ist so, aber ich halte es für hochgefährlich, da jetzt zu viel Gewicht draufzulegen aus seiner Sicht und das jetzt zu sehr auf Länge trainieren zu wollen. Also klar, ich meine, jeder Golfer versucht permanent alles zu verbessern und dazu gehört natürlich auch die Länge bei Drives und sonst irgendwas. Aber wir haben das zum Beispiel bei Luke Donald gesehen, der ja auch Weltranglistenerster war, wenn auch nicht allzu lange. Und finde ich, ein ähnlicher Spieler war wie Jordan Spieth, der jetzt auch einfach staturbedingt, ja auch, aber auch von der ganzen Spielanlage her, ein ganz ähnliches Setup hatte wie Jordan und dann auch angefangen hat, okay, jetzt bin ich Weltranglistenerster, ich muss was tun, ich muss jetzt hier richtig gucken, ich muss meine Drives verbessern, weil die anderen sind ja so lang. Und wenn du das dann machst, läufst du halt Gefahr, dass die anderen Komponenten deines Spiels, die dich über alle anderen erhoben haben, zum Beispiel auch auf diesen Weltranglistenplatz Nummer 1, dass die halt dann leiden. Und bei Luke Donald ist es extrem, der ist streng genommen nie wieder zurückgekommen, weil er dann wirklich einfach den Touch verloren hat, weil sein unfassbares kurzes Spiel dann auf einmal irgendwie nicht mehr so in Shape war. Ist jetzt, also ich sage nicht, dass es bei Jordan Spieth genauso laufen wird, aber es gibt oft die Gefahr, dass Spieler, die auch gerade an der Weltranglistenposition 1 angekommen sind, denken, sie müssten jetzt irgendwas ändern, um den Status quo verteidigen zu können. Und diese Änderungen muss man meiner Ansicht nach zumindest vorsichtig angehen. Übrigens auch im Damenbereich. Guck Lydia Ko mit Schwungumstellung ist auch im Moment relativ weg vom Fenster. Also stellt sich immer die Frage, wäre das genauso gewesen, wenn sie einfach genau beim Alten geblieben wären. Du kannst nicht stehen bleiben. Das sieht man auch hier bei DJ, dass er natürlich sich Ziele setzt. Aber ich würde John Spieth dringend raten, seine Assets zu pflegen und zu hegen und zu schauen, dass er auch sein unfassbares Putting wieder in den Griff bekommt. Dann braucht er nicht zwingend die Abschläge, die andere Longhitter haben, von denen aber einige, natürlich nicht DJ in der Form, aber viele Longhitter ja dann danach auch mal gerne in Schwierigkeiten kommen und dann zwar irgendwo liegen, aber dann nicht mehr weiter wissen, nicht mehr weiter wissen, aber halt nicht ganz so erfolgreich zu Ende spielen können oder nicht gute Putter sind oder whatever. Also das Gesamtpaket von Jordan Spieth ist sicher noch ein Tick verbesserungswürdig, aber ich hoffe, dass er da vorsichtig rangeht und nicht versucht, ein zweiter DJ zu werden, weil das kann er nicht. Die Veranlagungen schon allein körperliche Art hat er nicht und die kann man auch nicht generieren. Nicht mehr in dem Alter. Klingt absurd. Jordan Spieth ist ein junger Typ. Aber das Paket als Golfer ist schon viel früher fertig und ein Longhitter wirst du dann nicht mehr.
Ein absolutes Asset von John Rahm. Das ist auf jeden Fall seine Unbekümmertheit und auch so wenige Scheu, sich neuen Herausforderungen zu stellen. Das hat er ja schon im letzten Jahr bewiesen, als er ja auch bei, klar, als Rookie sowieso bei diversen Turnieren, wo er seine Premiere feierte, dann am Ende gewonnen hat oder zumindest weit vorne mitgespielt hat. Und das hat er ja eigentlich bei den meisten Turnieren, wo er war. Da war er ja sehr oft weit vorne mit unterwegs. So zum Beispiel auch beim DP Tour Championship, also beim Schlussfinale der European Tour, das er ja am Ende gewonnen hat, auch wenn er zwischendurch so unzufrieden mit seiner eigenen Leistung war, jetzt eben auch seine Premiere beim Tournament of Champions gefeiert. Auf dem nicht so einfach zu spielenden Bermuda-Gras, wo er auch immer selber gesagt hat, das ist jetzt nicht unbedingt meins, aber wenn man sich sein Spiel so anguckt, so weit weg von seinem, ist es offensichtlich auch nicht.
Nee, ist es nicht. Und bei John Rahm sieht man eigentlich auch die Lernkurve, wobei die ja bei allen, nicht bei allen, aber bei Dustin auf noch höherem Niveau ja auch quasi zu sehen ist. Also Bedingungen waren am ersten Tag, glaube ich, auch tatsächlich dann im Vergleich noch mit die schwierigsten. Oder aber sie haben sich einfach über das Wochenende noch besser dran gewöhnt. John Rahm hat ja wirklich von 71-70 an den ersten zwei Tagen sich dann am Samstag eine 66 quasi punktgleich mit DJ herausgespielt. Und hat es halt am Schlusstag dann nicht geschafft, diese Wahnsinnsleistung von DJ dann irgendwie auch nur annähernd dann schlagen zu können. Er hat eine 69 gespielt, was wahrlich kein schlechtes Ergebnis ist. In der Schlussrunde eigentlich hat nur Hideki Matsuyama mit seiner 66 überhaupt so schnuppern können an der 65 von DJ. Und ich denke einfach, John Rahm ist ein Spieler, der jetzt schon unglaublich gleich betrachtet wird wie alle anderen, der aber, wie du es schon gesagt hast, der eigentlich noch relativ neu ist auf der Tour, der einfach Plätze noch nicht gespielt hat, die andere kennen, und der das aber tatsächlich mit einer Unbekümmertheit angeht, dass es irgendwie so ein bisschen nach alter Hase aussieht. Also ich glaube, das ist so der Eindruck, den ich manchmal so habe. Und auch diese Reaktion jetzt auf DJ war natürlich irgendwie angemessen honorierend dem älteren und erfahrenen und an dem Tag auch deutlich besseren gegenüber. Aber ich glaube, in seinem Hinterkopf hat er sich auch gedacht, naja, mein Güte, der Tag wird auch wieder kommen, wo ich mein tatsächlich, wie er es formuliert hat, A-Plus oder Plus-Plus-Game auspacke. Und dann ziehe ich warm an, das denn. Also das, da würde ich ihn mal einschätzen, dass er sich da nicht furchtbar beeindrucken lässt. Und John Rahm ist eben ein Spieler, der, ich will das jetzt eigentlich fast gar nicht vergleichen, weil sie so unterschiedlich sind. Und ich finde das, was Jordan Spieth anbietet als Paket, durchaus auch interessant. Aber John Rahm geht halt in diese krasse Richtung. Long Hitter, dann super kurzes Spiel. Also der hat eigentlich alles im Paket. Wenn der das jetzt sukzessive über die nächsten Jahre noch alles leicht besser schrauben kann, dann ist er eine der größeren Bedrohungen von Dustin Johnson und auch von der anderen Konkurrenz.
Eine Bedrohung für diesen Turniersieg war zumindest über drei Runden Brian Harman. Das freut mich natürlich, weil ich ihn in unserer Vorschau so als kleinen Außenseiter-Tipp gesehen habe. Aber warum ich schon Außenseiter anfangs gesagt habe, das zeigt dann auch am Ende, wie es ausgegangen ist. Denn auf der Schlussrunde, da ist er dann doch eingebrochen, lag nach 54 Loch nur zwei Schläge hinter Dustin Johnson, ging dann zusammen im Flight mit Johnson auf die Runde, spielte am Schlusstag nur eine 72, hat sich im Grunde auf seiner Frontline alles schon kaputt gemacht, was er sich da herausgearbeitet hat in Richtung möglichen Turnier. Sie konnte natürlich auch so dann nicht mit Dustin Johnson mithalten, weil er eben nicht dieses A++++++-Game dann an den Tag legte. Hatte gleich drei Bogies gespielt auf den ersten neun Löchern, zwar auch zwei Birdies, aber es war am Ende zu wenig. Und der gute Brian Harman, der war dann am Ende auch ein bisschen am Boden zerstört und wurde selbstverständlich auch zu DJs Dominanz befragt, und die hat ihn gerade an der 12 doch mächtig beeindruckt.
The way the wind was blowing today, you know, he knocks it to a foot on 12 for eagle and I'm having to lay up to 130. I mean, it just, he's very talented off the tee and he used that to his advantage.
Very talented, das ist Understatement.
Ja, der kann schon ein bisschen was. Ja, das ist halt, das ist im Prinzip das, was ich vorhin auch schon mal angesprochen hatte und auch tatsächlich mit derselben Zahl, wahrscheinlich hatte ich den O-Ton noch im Kopf. Das ist genau das Ding. Dustin an guten Tagen haut halt an ein paar Vier ein Drive aufs Grün und das auch noch dann ein paar Zentimeter an die Fahne. Was willst du dann da machen, wenn du halt dann, wie Brian Harman jetzt sagt, du hast einen ganz normalen Drive und hast halt einen Layup von 130 Yards noch, also von über 100 Metern. Da hast du halt einfach nochmal den zweiten Schlag, den du da erstmal noch nah an die Fahne platzieren musst. Möge das klappen, kann ja klappen. Aber dann hast du halt auch ziemlich sicher, wenn du jetzt nicht gerade vom Fairway einlochen kannst, was ab und an mal passiert, aber doch eher die Ausnahme ist. Aber dann hast du halt immer noch einen Putt und der kann im dümmsten Fall auch noch länger sein und dann wird's halt eine 4. Und bei Dustin ist so ein Abschlag, den er jetzt zugegebenermaßen auch nicht jeden Tag macht, aber das ist halt ein Tap-in-Eagle. Also das ist einfach dann, klar stehst du da daneben und denkst, oh nee, ey. Ich bin trotzdem der Meinung, dass es nicht nur als Longhitter eine Überlebenschance auf der Tour gibt. Aber sagen wir mal, so speziell auch dieser Platz da in Kapalua, ja, hatten jetzt wirklich, also für Dustin Johnson den nicht roten, aber dann doch vielleicht grünen Teppich ausgerollt. Und da hatte dann Brian Harman nicht unbedingt viele Chancen. Er hatte sich aber auch selbst, ich meine, er hatte dann drei Bogies schon auf den Frontline, da war das Ding halt auch schon irgendwie erledigt. Also da bist du dann schon, da merkst du dann schon, oh Gott, bei DJ läuft's, bei mir läuft's nicht. Und Brian Harman hatte nun mal, in dem Fall finde ich deutlich, das Pech, dass er mit ihm im Flight spielen musste und das alles auch noch aus nächster Nähe mit anschauen musste, wie gut es bei ihm läuft. Und dann kannst du dich halt praktisch gar nicht davon lösen, von diesem Eindruck. Wenn du jetzt in einem anderen Flight als der unangefochten Führende unterwegs bist, könntest du ja rein theoretisch noch die Augen verschließen und sagen, okay, ich ziehe jetzt mein Spiel durch und ich guck mal, was passiert. Was zum Beispiel ein Hideki Matsuyama mit Sicherheit gemacht hat, der eine 66 auf der Schlussrunde spielt, der aber halt leider vorher nicht gut genug Ergebnisse hatte. Der hat 3 70er beziehungsweise eine 72er Runde war noch drunter, ja, vorher gespielt, hat sich da um 8 Plätze noch nach oben verbessert und der hat ganz sicher nicht im Flight mit Dustin Johnson gespielt und hat dann einfach sein Spiel durchgezogen. Und das ist dann einfacher, wenn du nicht siehst, wie der da vorne halt alles abräumt, was man abräumen kann. Also da möchte ich tatsächlich auch nicht in Brian Harmans Haut stecken und ich kann echt verstehen, dass der so ein bisschen überfahren wirkte in diesem Interview.
Wir haben jetzt 2 gehört, die sehr beeindruckt waren. Ein, der ja natürlich dann entsprechend auch sein eigenes Selbstvertrauen noch rausgekehrt hat mit John Rahm. Jetzt hören wir noch Ricky Fowler, der ist geteilter 4. am Ende geworden, zusammen mit Matsuyama und Pat Perez. Und auch Ricky war natürlich schon, ja, konnte anerkennen, was DJ dort gezeigt hat, aber im Vergleich zu manch anderem sieht er das doch noch relativ relaxed.
I mean, obviously Dustin is very talented. He's the number one player in the world, but I wouldn't say that I doubt myself against him. I know, you know, we can go play and have a good time. You know, we play a bit at home and we have some good matches. But no, just obviously just didn't play as well as he did this week and he took care of business being up front.
Also, Ricky Fowler sieht's beim Golf Channel dann auch mit, ja, die eigene Schwäche als Grund an, dass eben Dustin Johnson so weit davonziehen konnte. Das ist auch ja, eine selbstbewusste Aussage, aber auch die zeigt ja, was Fowler in dieser Saison leisten möchte und sicherlich auch leisten kann.
Ja, gefällt mir ehrlich gesagt. Also gefällt mir fast besser als Spieth, wobei jetzt meine Güte, der ist halt auch auf irgendeinem Fuß erwischt worden, der jetzt für das Interview natürlich offensichtlich nicht ganz günstig war. Ist auch eine Frage, wie du es halt nach außen verkaufen willst. Ich meine, die Spieler sind das auch nicht so spontan und unbedarft, dass die ein Interview geben und ihr innerstes Seelenleben offenbaren. Keiner von denen. Also das ist absolute Illusion. Und insofern wird Spieth sich schon bewusst so ein bisschen nachdenklich da gegeben haben und sich so ein bisschen in diese ich konzentriere mich auf mich selbst Richtung dann so ein bisschen festgelegt haben. Ricky ist sehr, sehr gut drauf. Offensichtlich in dem Jahr hat jetzt, meine Güte, auch die Schlussrunde mit der 70 war einfach nicht gut genug. Auch sein zweiter Tag war es nicht so dolle. Aber der hat auch schon phasenweise gezeigt, was da in ihm steckt. Und ich bin ja immer noch irgendwie der Meinung, dass er dieses Jahr mal einen Major-Sieg durchaus erringen könnte und würde ihm das auch wirklich gönnen. Fowler ist halt eine coole Socke. Also Fowler ist Dustin Johnson in kommunikativ und etwas kleiner so und etwas schillernder so. Also der ist einfach, also bei Fowler habe ich auch, das stimmt nicht, dass er Dustin Johnson in kommunikativ ist, weil Fowler sich deutlich mehr Gedanken macht. Der hat natürlich sein Spiel ja umgestellt. Vor 2 Jahren, 3 Jahren, ich weiß schon gar nicht mehr, hat mit Butch Harmon dann natürlich jemanden konsultiert, der in dem Fall übrigens tatsächlich den Schwung wirklich nochmal auf eine bessere Ebene heben konnte. Und Ricky Fowler ist ein sehr, sehr guter Golfspieler und das weiß er auch. Trotzdem passiert es bei ihm halt auch oft, dass er dann bei Turnieren dann doch nicht durchzieht und dann doch nicht der Winner ist am Schluss. Aber ich glaube trotzdem, dass diese Einstellung die gesündeste ist. Also neben der von John Rahm, der da jetzt auch nicht übermäßig beeindruckt schien, aber Ricky Fowler sieht halt auch klar, ich meine, sorry, ich hätte ja auch selber noch besser spielen können. Und das ist ja auch so. Ich meine, was Dustin da geleistet hat, ist über die 4 Tage wirklich eine Riesenleistung. Das muss man auch so honorieren. Heißt aber nicht, dass die Konkurrenz halt nicht auch irgendwie ein bisschen besser spielen könnte. Ich meine, guck dir mal Mark Leishman an, der über 4 Runden hinweg 67, 69 und am Schlusstag eine 67 spielt, aber halt am Samstag völlig einbricht mit einer 76. Rechne diese 76 raus, wenn er da irgendwie ein halbwegs normales, knapp unter 70 Ergebnis gespielt hätte, wäre er auch deutlich näher noch dran gewesen. Und wenn dann Dustin nicht so davonziehen kann in der Schlussrunde, ist es auch wieder eine andere Situation, wenn der dann noch unter Druck ist. Also insofern, es ist so ein Turnier, hat jedes Turnier hat so seinen eigenen Ablauf. In dem Fall war es wirklich, ich bleib bei meinem grünen Teppich für DJ und gönne ihm das auch. Aber das heißt für mich jetzt nicht, dass der zwangsläufig die nächsten 20 Turniere im Jahr gewinnt. Das kann passieren, wie wir es letztes Jahr hatten, dass da jetzt noch ein paar nachkommen, weil er jetzt wirklich in sehr, sehr guter Verfassung ist. Aber, und das möchte ich noch kurz anfügen, man hat bei ihm jetzt auch gesehen, dass diese Rückenverletzung, die er sich beim Masters geholt hat, zwar nicht so schlimm war, aber offensichtlich lange Zeit gebraucht hat, um wirklich ganz wieder aus dem System zu kommen. Und das ist was, worüber man sich vielleicht gar nicht so unbedingt im Klaren sein möchte als aktiver Golfer. Aber also ich finde das Jahr, also das Jahr 2017 von Dustin Johnson zeigt, wenn du eben so einen Schwung hast wie er, wir sprechen jetzt ja nicht von einem Hobbygolfer, wir sprechen nicht von mir zum Beispiel, aber ich glaube, dass ich 4 Wochen nach Dustins Rückenverletzung hätte ich wahrscheinlich mein Spiel wunderbar durchziehen können. Weiß ich nicht, könnte man aber meinen. Aber das, was er natürlich macht mit seinem Körper und was andere Spitzengolfer auch mit ihrem Körper machen und speziell eben mit dem Rücken, mit der Wirbelsäule, ist halt dann schon beim kleinsten Beeinträchtigen dieses Systems natürlich schon mal so ein Tick von der Rolle. Und also ich sehe es wirklich so, dass diese Verletzung viel, viel länger noch angehalten hat. Und zwar auch sehr viel länger körperlich noch, als es vielleicht auch für ihn eingestehbar war oder als er sich selbst eingestehen wollte. Und dann hast du natürlich noch den mentalen Knacks dazu. Insofern, wollen wir mal hoffen, dass er dieses Jahr ein Haus ohne Treppen gemietet hat in Augusta.
Das hat er auf jeden Fall oder sein Manager hatte es ja auch schon bestätigt, dass zumindest nicht das Haus vom letzten Jahr wieder sein wird. Es war auch in diesem Jahr beim Tournament of Champions nicht der Sieger des letzten Jahres, Justin Thomas, der wurde am Ende geteilter 22. Und der bringt uns gleich im nächsten Take auch zum nächsten Thema. Wir blicken nämlich schon mal auf die Sony Open, den zweiten Teil des Hawaii Swings voraus, des Hawaii Doubles, und da spielt Justin Thomas auch eine Rolle, denn der tritt dort mit einem neuen bzw. einem Interims-Caddy an. Wer das ist und was sich Justin Thomas davon verspricht, gleich hier bei nurgolf auf meinsportradio.de.
Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, wir sind Andreas Thies
und Christian Ömicke von meinsportradio.de Go Snooker.
Regelmäßig berichten wir in einstündigen Sendungen über das Geschehen auf dem Grüntisch.
Dazu gibt es tagesaktuell in der Sportshow auf meinsportradio.de die neuesten Ergebnisse.
Wenn dir gefällt, was wir tun, freuen wir uns über eine gute Bewertung bei iTunes.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
Ja, hi, hier ist Maximilian Hartung, Weltmeister im Säbelfechten, und ich höre meinsportradio.de.
Hören, was andere denken, auf meinsportradio.de.
Nur Golf auf meinsportradio.de mit Desiree Wolf und Malte Asmus, und wir blicken voraus auf die nächste Station auf der PGA Tour. Die Sony Open stehen an, der zweite Teil des Hawaii Doubles. Und bei der Auftaktveranstaltung auf Hawaii beim Tournament of Champions, da hatte der Titelverteidiger Justin Thomas nach seinem super letzten Jahr jetzt in Anführungsstrichen nur einen 22. Platz rausgespielt. Er ist ja auch beim nächsten Turnier, also bei der Sony Open, Titelverteidiger. Und diese Herausforderung, Desiree, geht er mit einem anderen Caddy als dem gewohnten, einem anderen Caddy als Jimmy Johnson an. Der hatte sich nämlich ja eine Fußverletzung zugezogen und fällt erstmal aus. Aber er ist fündig geworden, der gute Justin Thomas, bei der Suche nach einem Interims-Caddy, und da hat er einen sehr prominenten Namen sich aus dem Topf gefischt.
Ja, allerdings. Und zwar ist das Jim McKay, besser bekannt unter Bones, und den hatten wir ja letztes Jahr schon besprochen. Der war Longtime-Caddy von Phil Mickelson. Den kennen wir ja nun wirklich gut. Und nach 25 gemeinsamen Jahren hat er letztes Jahr dann nach der Trennung sozusagen, das ist einmal ein bisschen wie eine Ehe, wenn es so lange geht, hat er sich entschlossen, dann eine neue Karriere anzustreben als TV-Kommentator. War übrigens, ach, das ist eine kurze Anekdote noch nachgereicht, war übrigens dabei beim Loch 12 von Dustin Johnson in Kapalua, also als On-Course-Reporter. Und ist irgendwie, glaube ich, dann auf dem Weg zum Grün mit Dustin irgendwie nochmal zusammengetroffen oder whatever. Jedenfalls gibt es das Gerücht oder den Bericht, dass Dustin zu ihm gesagt hat, als er dann diesen Wahnsinns 419-Yards-Abschlag gemacht hat und den quasi fast eingelocht hat, so, oh ja, haben ein bisschen dünn getroffen. Und dann, also das ist Dustins Humor tatsächlich. Habe ich nicht so gemeint. War schon ganz gut. Und also insofern, da war Bones wohl dabei tatsächlich. Und wird jetzt aber ein Turnier für Justin Thomas Caddy machen, weil der natürlich in der Not in Kapalua seinen Vater dann an die Tasche gestellt hat. Also sein Vater hat ihn dann die letzten 2 Tage begleitet. Wobei der letzte Tag, da ist ja, das muss man jetzt auch noch kurz anfügen, Justin Thomas hat wirklich die ersten drei Tage, da hüllen wir mal den Mantel des Schweigens drüber, das war echt nix. Also absolut nix aus seiner Sicht, aus seiner Sicht, was er kann und was für ein Potenzial er hat. Und am letzten Tag hat er dann aber mal, als es dann leider um gar nichts mehr ging, mal so richtig aufgedreht und speziell auf der Back Nine dann Birdies und Eagles daraus gefeuert, dass es eine wahre Pracht war. Hat aber dann leider eben ergebnismäßig nichts mehr gebracht. Da war er viel zu weit unten. Und jetzt muss er halt gucken, wie er diese Zeit überbrückt. Er wird also sowohl dann ein Turnier jetzt mit Bones spielen. Der hat natürlich sicher auch Verpflichtungen, aus denen er nicht so einfach immer rauskommt. Aber ich glaube, dass er danach nochmal ein Turnier dann nochmal jemand anders braucht. Also er hat quasi jetzt die Position mal kurzzeitig ausgeschrieben und es geht jetzt darum, diese Verletzungszeit von Jimmy Johnson zu überbrücken.
Jetzt ist allerdings Phil McKay ewig nicht mehr bei der Sony Open dabei gewesen. 25 Jahre ist es her, dass er da zuletzt war. Kann der ihm dann trotzdem helfen? Ich meine, er kennt den Platz sicher trotzdem und wird sich da auch mit seiner Erfahrung als Caddy, er hat mit Phil Mickelson Erfolge um Erfolg gefeiert, sich da trotzdem entsprechend behaupten können. Aber kann das aus deiner Sicht dann unter diesen Voraussetzungen auch dann sehr gewinnbringend sein? Justin Thomas kennt den Platz natürlich auch, aber was würdest du zu dieser Zusammenarbeit sagen?
Ach, der ist so ein alter Hase. Also Bones kannst du ja auch auf den Platz stellen, den er noch nie gesehen hat. Das ist übertrieben. Natürlich muss der Caddy sich da extrem drauf vorbereiten. Aber Justin Thomas sagt selbst, der Platz ist doch relativ leicht zu lesen. Da würde ich ihm auch soweit zustimmen. Und wer, wenn nicht Bones, kann das jetzt mal einfach so schnell machen? Also mit dieser Erfahrung, die er hat, wird er ihm auf jeden Fall helfen. Und wie gesagt, dazu kommt, dass Justin Thomas ist kein Rookie, der jetzt zum ersten Mal den Platz spielt und wirklich absolute Guidance da noch braucht und ganz, ganz viel Unterstützung von seinem Caddy. Der hat das Ding schon gewonnen, der weiß, wo es lang geht. Und Bones wird ihm da sicherlich eine Hilfe sein. Und der hat jetzt ja ein paar Tage Vorlauf. Man macht sich ja immer nicht so klar, dass die Caddies dann tatsächlich, wenn sie nicht schon ein jahrelang gepflegtes Birdiebook von einem Platz haben und diese Birdiebooks von Caddies sehen ja, also sind ja spektakulär, weil die natürlich praktisch alles analog vermessen und von jedem Bereich des Platzes aus ja wirklich ihrem Spieler auch sagen können müssen und wollen, wie weit es dorthin ist und zur Fahne ist und so weiter. Da wird ja nicht irgendwie jetzt mit Entfernungsmessern gespielt und insofern ist es schon wichtig, dass der Platz entsprechend analysiert und vermessen ist vom Caddy. Aber das ist auch was Bones mit seiner Erfahrung und seinem Wissen sicher bis dahin noch wunderbar erledigen kann und wie gesagt gepaart mit Justin Thomas, ich sehe da keinerlei Problem.
Das Kuriose an dieser Verbindung und auch an dieser Tatsache, dass eben 92 das letzte Mal war, dass McKay auf diesem Platz gecaddied hat, ist, dass Justin Thomas zu der Zeit noch nicht mal geboren wurde. Also das ist dann natürlich auch für die Geschichtsbücher nochmal ein ganz besonderes Faktum.
Ja, wir haben halt unsere Young Guns mit Spieth auch übrigens. Also Spieth stand da dabei. Spieth und Thomas sind ja gute Freunde und die waren beide noch nicht auf der Welt, klar. Umso sinnvoller ist es aber meiner Ansicht nach, sich dann wirklich, also wenn man das kriegen kann, ich meine, dass du Bones da kriegen kannst, dass der offensichtlich da aus dem TV-Vertrag rauskommt oder, was ich fast eher vermute, irgendwie sich dann eine freie Woche da hingelegt hat jetzt irgendwie, in der er nicht kommentieren muss, ist ja ein Riesen-Coup. Ich meine, wir haben jetzt ja öfter die Taktik gesehen, dass du dann einen guten Freund an die Tasche nimmst. Rory hat es ja angefangen, aber auch andere haben da nachgezogen. Und in Justin Thomas' Fall ist es jetzt eine solide, vernünftige Lösung, indem du jemanden nimmst, der garantiert tausendfach gecaddied hat und jede Menge an Erfahrung hat. Und also da mache ich mir gar keine Sorgen. Und ich glaube, es ist für Bones tatsächlich nach diesen 25 Jahren mit Phil, und das ist wirklich, das ist wie ein altes Ehepaar, wenn du dann da auf den Platz gehst. Und insofern ist es dann tatsächlich aus sportlicher Hinsicht wahrscheinlich auch wichtig gewesen, sich dann irgendwann mal einen neuen Impuls zu holen. Aber ich glaube, dass es für Bones dann total interessant wird, mit so einem, ich sage es bewusst mal, Young Gun wie Justin Thomas auf die Runde zu gehen, der ja völlig anderer Typ ist und eine völlig andere Spielanlage hat. Ich glaube, das nimmt er auch mit als so ein bisschen Abenteuerurlaub, weil das halt was anderes ist als das, was er jetzt sehr, sehr lange hatte. Mhm. Und ich glaube, da kann er durchaus auch nochmal ihm vielleicht sogar in dieser einen Woche vielleicht sogar ein bisschen was mitgeben, was bei Justin Thomas dann auch noch länger nachwirkt an guten Ideen, ja. Oder es ist ja manchmal ist es ja nur so ein Halbsatz, der dir hängen bleibt von deinem Caddy, wo du sagst, boah, das hat mir total geholfen.
Aber da ist es natürlich dann auch eine schwierige Situation jetzt für Justin Thomas, dass er eben auf seinen langjährigen Caddy Johnson verzichten muss. Der wird ja auch wahrscheinlich noch ein bisschen länger ausfallen. So eine Fußverletzung, wie er hat, kann manchmal 3 bis 12 Monate dauern, bis die ausgeheilt ist. Kann das insgesamt in der Saison aus deiner Sicht ein Problem werden für Justin Thomas, dass er eben nicht auf dieses Vertraute regelmäßig zurückgreifen kann auf dem Platz, sondern dass er dann doch offensichtlich immer mal wieder wechseln muss? Denn McKay, hast du ja auch schon gesagt, der ist ja mit seinen TV-Jobs ja auch noch gut ausgelastet.
Ja, ich denke, dass McKay ist jetzt eine absolute Übergangslösung. Also ich glaube auch nicht, dass es dann irgendwie Jupp Heynckesche Ausmaße annehmen wird und er dann nochmal 5-mal in der Saison auftaucht. Das kann ich mir jetzt fast nicht vorstellen, weil der einfach seine eigenen Verpflichtungen hat. Und also sollte sich das wirklich über einen sehr, sehr langen Zeitraum hinziehen, wäre es für Justin Thomas, ist es einfach unglaublich wichtig, dann jetzt einen sehr, sehr guten Ersatz zu finden. Er ist da, der hat die Position sicher schon ausgeschrieben. Im Moment wird berichtet, ich habe gerade nochmal nachgescrollt, dass Johnson nur einen Monat braucht, um wieder fit zu werden. Da weiß ich jetzt allerdings nicht, ob das jetzt so der amerikanische Optimismus ist, der da dem Golf Channel da irgendwie zugrunde liegt. Ja. Diese Diagnose, wenn es länger dauert, ist es tatsächlich erstmal ein kleines Problem, kann aber gelöst werden. Ich meine, Justin Thomas ist es ja auch nicht irgendein Hinterwäldler. Also da reißen sich, ich meine, es sind natürlich nicht immer alle allertollsten Caddies gerade auf dem Markt. Das ist natürlich ein Problem. Aber ich glaube trotzdem, dass sich da viele drum reißen würden, ihn an der Tasche begleiten zu dürfen. Und wenn er dann da jemanden findet, der ihm weiterhelfen kann, dann sollte das keine allzu große Beeinträchtigung sein.
Also warten wir einfach mal ab und freuen uns auf das, was in dieser Saison kommt. Und freuen können wir uns auch auf Tiger Woods. Der hat nämlich jetzt mal bekannt gegeben, wie er denn ins Jahr starten will. Und da hat er gelernt aus dem letzten Jahr, wo er dann ja in Abu Dhabi plötzlich aufgeben bzw. in Dubai aufgeben musste, wo er Probleme gekriegt hat, weil er eben 4 Starts in 4 Wochen sich vorgenommen hat. Er geht 2018 mit dieser Erfahrung und vor allen Dingen auch ja der ganzen Verletzungsgeschichte im Rücken ein bisschen entspannter an.
Ja, und es sieht jetzt aus meiner Sicht auch wirklich sinnvoll aus. Darf ich mir eigentlich nicht erdreisten, das so zu kommentieren, aber es ist tatsächlich einfach essentiell aus meiner Sicht, dass Tiger Woods alles ausblendet oder alles vermeidet, was körperlich jetzt irgendwie beeinträchtigend wirkt für ihn, weil er einfach das System, was jetzt gerade funktioniert hat, stabilisieren muss. Er muss wirklich, darf auf gar keinen Fall jetzt wieder irgendwie verletzt werden. Und insofern macht es durchaus Sinn, dass er jetzt zum ersten Mal im Januar, Ende Januar bei den Farmers Insurance Open angreift. Der Course in Torrey Pines, also in San Diego ist es, aber der Course heißt Torrey Pines, ist natürlich jetzt nicht der allereinfachste und da wird sich dann schon, also es ist gleich mal eine deutliche Belastungsprobe für ihn, da wird sich gleich mal zeigen, wie er sich dann da jetzt im normalen PGA-Tour-Feld schlagen kann. Aber danach lässt er sich dann eben wieder etwas Zeit, lässt 2 Turniere aus und schlägt dann erst wieder zur Genesis Open im Riviera Country Club ab. Das ist auch so ein Hammer-Course, auch in Kalifornien natürlich, das ist der Californian Swing, wenn du so möchtest, in Pacific Palisades. Das sind auf jeden Fall mal so ordentliche Tests, wie es dann nun tatsächlich um ihn steht, um sein Spiel vor allen Dingen. Und er hat aber jetzt Reisestrapazen vermieden und macht jetzt keinen Shishi drumherum. Und insofern sollte das jetzt von der Planung her, ist das jetzt auf jeden Fall mal vernünftig und sieht gut aus. Und jetzt wartet natürlich die Golfwelt drauf, was passiert, wenn Tiger in Torrey Pines aufschlägt. Beziehungsweise abschlägt. Und ja, ich glaube, also das ist jetzt auch wieder so ein Ding, weißt du, jeder spekuliert jetzt und ist das ein guter Platz für ihn und so weiter und so weiter. Letztendlich geht's wirklich bei ihm, glaube ich, im Moment doch nur darum, einfach gesund zu bleiben und 4 Turnierrunden zu spielen im Idealfall.
Und wie er selber ja auch schon bei der Hero World Challenge gesagt hat, Spaß haben, sich das genießen, wieder zurück zu sein, weil er auch selbst gesagt hat, es hat ihm gefehlt. Natürlich das vorne mitspielen, aber das überhaupt spielen.
Ja, das ist ja also für einen Sportler wie Tiger Woods noch dazu. Tiger ist ja jemand, der in frühester Kindheit da schon hingetrimmt wurde. Gut, das ist natürlich bei den meisten Sportlern der Fall, dass die jetzt nicht mit 20 angefangen haben, aber ich finde trotzdem, dass der Werdegang von Tiger Woods ist einer, der extremeren, also im Golfsport auf jeden Fall. Und insofern ist es für ihn noch schlimmer, dann vom Golfgeschehen weg zu sein, weil er auch so konditioniert drauf ist und weil er so natürlich auch dieses absolute kompetitive Gen in sich hat. Also das ist ja bei ihm noch mehr als bei allen anderen. Das hat jeder sowieso und das haben viele auch ganz doll. Und bei Tiger Woods ist das irgendwie noch mal krasser. Sonst wäre er nicht so geworden, wie er ist. Sonst hätte er auch nicht das erreicht, was er ist. Sonst hätte er auch überhaupt gar nicht diesen Weg gehen können. Das muss mir alles irgendwie, das ist jetzt heutzutage irgendwie nicht mehr so spektakulär in der Rücksicht auf die Dinge. Aber allein da als Farbiger überhaupt diese weiße Männerdomäne Golfsport da irgendwie aufzumischen, das ist ja schon allein aus diesen persönlichen Gegebenheiten her einfach ein riesen Ding, was er da leisten musste und sich über viele Widerstände da auch hinwegsetzen musste. Und insofern ist es, finde ich, bei ihm dann immer noch, ist einfach diese ganze Emotion dahinter und dieser ganze Wettkampfcharakter einfach nochmal viel krasser. Und das musste er sein, um dahin zu kommen. Und das ist jetzt aber, glaube ich, über Jahre hinweg auch extrem zurückgehalten worden. Also für mich hat er dann eben bei den Comeback-Versuchen, die auch gerne mal zu früh kamen jetzt, leider, die ihn ja wirklich sehr zurückgeworfen haben und auch zu diesen ganzen Rücken-OPs dann geführt haben, also den noch mehr Rücken-OPs, war es ja immer so, du hattest immer den Eindruck, das ist halt ein Rennpferd, was gerade so irgendwie in der Startbox zurückgehalten wird und die anderen dürfen laufen und er darf nicht. Und wenn er dann mal losgelassen wird, dann hey, jetzt geht's los. Und ich glaube, dass er jetzt ein bisschen besser zu so einer Ruhe gefunden hat oder zu so einer Erkenntnis, dass es jetzt halt echt über Jahre hinweg eigentlich richtig blöd lief und dass er furchtbar Lust hat, natürlich wieder mitzuspielen, aber dass er sich vielleicht ein ganz klein bisschen weniger Druck macht und auch vielleicht klar sieht, dass es eben jetzt nicht drum gehen kann, dass er das erste Turnier gewinnt. Es kann nicht drum gehen, dass Tiger Woods jetzt bei der Farmers Insurance auftritt, aus meiner Sicht, und das Turnier gewinnt. Es geht einfach nur darum, 4 Runden zu spielen. Und je entspannter er dann mit dieser Herangehensweise dann spielen kann und dann wieder auf Touren kommt, desto wahrscheinlicher ist es, dass dann tatsächlich ein Turniergewinn auch wieder rausspringt. Aber wenn ihn alle Welt jetzt überfrachtet und er sich selbst vor allen Dingen, alle Welt, das kann man eh nicht beeinflussen, weil die Golfwelt ist hysterisch, wenn er unterwegs ist und natürlich erwartet jeder, dass Tiger alle in Grund und Boden spielt. Aber er selbst muss es halt schaffen, einfach sich so einzustellen, wäre das Wort, dass er wirklich natürlich wettkampffähig ist und auch die kompetitive Energie mit sich bringt, aber trotzdem einfach jetzt erstmal ankommt. Er muss erstmal ankommen und dann kann man gucken, wie reagiert das System und dann kann er vielleicht auch wieder Turniere gewinnen.
Und wie das System reagiert, das ist auch eine Frage, die sich Brooks Koepka stellen sollte, denn der hat vor dem Century Tournament of Champions am Mittwoch eine Handgelenksverletzung bei sich festgestellt, einen stechenden Schmerz verspürt. Er hat aber trotzdem das Turnier komplett durchgespielt. Mit mäßigem, sehr überschaubarem Erfolg. Letzter ist er geworden. 34. 78, 74, 78, 75. Seine Rundenergebnisse. Und jetzt weiß man immer noch nicht genau, woran es denn liegt, was das Problem in seinem Handgelenk ist. Mysterious Wrist Injury, so schreibt der Golf Channel. Desiree, warum spielt der Mann überhaupt, wenn er gar nicht weiß, was er hat?
Das ist tatsächlich auch so ein Ding, wo ich manchmal nicht weiß, was denken die eigentlich selbst und vor allen Dingen, wer berät die Spieler. Ich habe nun wirklich überhaupt keinen medizinischen Sachverstand. Aber es muss doch jedem normalen Menschen klar sein, dass das nicht lustig ist und nicht besser wird, wenn du ein Handgelenk, ist eins der Schlüssel, Gelenke oder der Körperteile für den Golfschwung. Und wenn er sagt, er hat da Schmerzen, als ob ihm da jemand praktisch irgendwie ein Messer reinrammen würde, so ungefähr, da würde ich als Amateurspieler schon sofort sagen, oh nee, Und wenn du dann, natürlich hat er medizinische Betreuung und okay, die wissen nicht, was es ist, aber das Erste ist doch, diesen Spieler rauszunehmen. Der hat jetzt 4 Runden in Hawaii gespielt mit, keine Ahnung, 78... 2,78-Ergebnisse waren, glaube ich, dabei, ist da abgeschlagen, letzter, ist 11 Schläge hinter dem Vorvorletzten. Und der muss so dieses Turnier nicht zu Ende spielen. Es geht auch nicht darum, dass er um Geld spielt und irgendwie just mit diesem Turnierergebnis dann seine Familie retten kann. Also ich verstehe überhaupt nicht, ich muss mich aufregen, Entschuldigung, wie man auf die schwachsinnige Idee kommen kann, dann weiterzuspielen. Ich meine, das Argument kann doch nicht sein, ja, die Ärzte wissen nicht, was es ist. Ja, aber das heißt doch nicht, dass nix ist. Also du musst doch dieses Handgelenk dann einfach erstmal schonen. Und selbst wenn man es nicht rauskriegt, wäre dann der Weg eher, dass man es mal ruhig stellt und guckt, ob sich's irgendwie verbessert. Aber wenn ich am Tag vor einem Turnier feststelle, dass mir das Handgelenk so schmerzt, wie er das beschreibt, dann sage ich doch in Gottes Namen dieses blöde Turnier ab. Das kann es nicht sein. Also wir haben ja schon immer spekuliert und waren ja schon völlig irgendwie konsterniert, wie es sein kann, dass Brooks Koepka so verheerende Ergebnisse bringt. Das hat er übrigens beim letzten Turnier auch schon gemacht. Er war bei der Hero World Challenge auch schon letzter. Also da muss das auch schon gewesen sein. Und auch schon so irgendwie komisch abgeschlagen, weil das ist einfach nicht normal für das, was er kann und vor allen Dingen für das, wie er ja auch in Form war am Ende von 2017. Und insofern waren wir, ich kann mich daran erinnern, wie wir noch am Donnerstag oder Freitag saßen wir hier ratlos und haben gesagt, Herr Koepka, ja, keine Ahnung. Und ich habe noch gesagt, ich kann mir überhaupt nicht erklären, ich konnte es auch jetzt nicht alles sehen, was er da gemacht hat, warum das nicht funktioniert. Und man kann in sein Handgelenk nun definitiv auch nicht reingucken, aber er spürt's ja. Und also ich hoffe nur, dass er da irgendwie zur Besinnung kommt, beziehungsweise, also dafür gibt's doch ein Umfeld, dafür gibt's doch, also dass ein Spieler spielen will, das ist wieder diese Rennpferdgeschichte, das ist okay. Meine Güte, wenn er das nicht weiß, ist noch ein relativ junger Typ. Okay, aber dass da nicht die Ärzte sagen, wir wissen zwar nicht, was es ist, aber lass bitte gefälligst den Golfschläger jetzt weg. Verstehe ich überhaupt nicht. Und ich meine, er hat ja, er will dann nächsten Monat die Phoenix Open spielen, die Waste Management Phoenix Open in Arizona, wo er ja 2015 schon mal gewonnen hat. Und das verstehe ich, dass ihm das Turnier wichtig ist, aber also ich hätte dann lieber dieses Kapalua-Turnier weggelassen und mir dann eine Woche Schonung gegönnt. Also wir bleiben dran und wir gucken uns das an, aber ich kann es überhaupt nicht verstehen und muss mich da ehrlich gesagt auch so ein bisschen aufregen, weil das ist so unnötig, weil ein Handgelenk, das ist ja nicht, vor allen Dingen, weißt du, der Fuß ist so, naja, es braucht man natürlich auch und für den Schwung ist ja alles relevant und bla bla, aber Handgelenk ist halt auch mit was vom Zerbrechlichsten und Handgelenksverletzungen, die dann irgendwie länger anhalten oder chronisch werden bei Golfern, das ist karrierebedrohend. Da spielt man nicht Golfturniere drauf. Meine Meinung. Ich weiß nicht, ob du das anders siehst.
Ich sehe es genauso. Die Gefahr ist unheimlich groß, da wirklich was zu verschleppen. Wir haben in der Sportgeschichte schon diverse Fälle gesehen. Jetzt nicht unbedingt nur im Golf, sondern eben auch in anderen Sportarten, wo sowas dann auch wirklich Karrieren beendet hat. Also wir hoffen, dass es bei Brooks Koepka nicht der Fall ist, dass das alles dann am Ende wirklich nicht so schlimm ist und er uns vor allen Dingen dann bald wieder mit seinem Golfspiel erfreuen kann. Vielleicht ja schon bei der Sony Open, obwohl ich glaube, dass dann vielleicht doch eher jetzt erstmal eine Pause angeraten sein wird. Wir werden es auf jeden Fall verfolgen. Sony Open bei uns auf meinsportradio.de, natürlich bei nurgolf auch ein Thema in dieser und Anfang der nächsten Woche. Wir gucken kurz zum Abschluss noch auf die FedEx Cup Standings. Pat Perez ist Erster mittlerweile im FedEx Cup. Seine gute Platzierung, seine Top-4-Platzierung vom Tournament of Champions hat ihn nach vorne gebracht. Dustin Johnson, der ist auch 25 Plätze geklettert im FedEx Ranking auf Platz 2. Dritter Patton Kizzire, der ist aus seiner Führung rausgefallen. Und in der offiziellen Golf-Weltrangliste, da führt natürlich weiter Dustin Johnson. Platz 1 vor Jordan Spieth, Platz 2 neuer Dritter ist John Rahm. Der hat mit Justin Thomas die Plätze getauscht. Das als statistischer Abschluss der Nur-Golf-Sendung für heute, der ersten Nur-Golf-Sendung 2018. Ich sag vielen Dank an Desiree Wolf.
Sehr gerne.
Und wir hören uns natürlich in der nächsten Woche dann wieder hier bei nurgolf auf meinsportradio.de, sowohl in unserer langen Ausgabe als auch natürlich bei den kurzen, denn wir blicken selbstverständlich in dieser Woche auch noch auf die Sony Open voraus und berichten auch über die einzelnen Runden hier bei uns auf meinsportradio.de.
Moin, hier ist Ralf Gunesch. Als Fußballprofi habe ich für Alemannia Aachen, FC St. Pauli, Mainz 05 und den FC Ingolstadt 04 gespielt. Und auch mich hört ihr auf meinsportradio.de.
Hören, was andere denken auf meinsportradio.de. Hören, was andere denken. meinsportradio.de.
Es wird immer viel geschrieben und viel erzählt und hochsterilisiert.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.